Liebe Gemeinde, der Predigtext ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Und wer eine Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Das Thema der Predigt habe ich so beschrieben, es geht heute über berechtigte Heilsgewissheit. Das ist positiv formuliert. Es gibt auch unberechtigte Heilsgewissheit. Aber vielleicht kläre ich erst einmal, was meine ich mit Heilsgewissheit? Heilsgewissheit, das ist die Gewissheit, dass man mit Gott versöhnt ist und am Ende auch errettet wird. Und Heilsgewissheit ist auch mit einer gewissen Vorfreude verbunden. Also jemand freut sich darüber, dass er jetzt schon mit Gott versöhnt ist, und also noch mehr freut er sich darauf, dass das mal vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Wenn ich das richtig sehe, wenn man zum Beispiel die Briefe vom Apostel Paulus liest, da dreht sich vieles um zwei Dinge. Zum einen will Paulus diejenigen, die gerettet sind, in ihrer Heilsgewissheit bestärken. Und auf der anderen Seite will Paulus solchen, die nicht errettet sind, die Heilsgewissheit ausreden. Und der Galaterbrief ist ein Beispiel dafür. Die Gemeinden in Galatien, die hatte Paulus auf seiner ersten Missionsreise gegründet. Und dann, als er irgendwo weiter unterwegs ist, dann hört er irgendwann, dass in diesen Gemeinden bestimmte Leute aus Jerusalem und Judäa Unruhe gestiftet haben. Die haben den Leuten gesagt, also es ist schon richtig, dass ihr an Jesus glaubt, aber ihr müsst euch auch unter das Gesetz stellen, um am Ende gerettet zu werden. Und einige der Gemeindeglieder waren jetzt verunsichert und standen schon kurz davor, diesen Schritt zu tun, also jüdisch zu werden, sich beschneiden zu lassen, um am Ende gerettet zu werden. Und Paulus warnt sie eindringlich, tut das auf keinen Fall. Und Paulus tut dies vor dem Hintergrund, also es gibt Heilsgewissheit für die, die an Jesus glauben. Und da gibt es Leute, die glauben, dass sie an Jesus glauben. Und gehen am Ende verloren. Und denen, die glauben, dass sie an Jesus glauben, also wenn man solchen Leuten begegnet, denen muss man eindringlich sagen, dass sie sich was vormachen. Ne, und wenn ihr euch so dieses Thema vor Augen haltet und dann die Paulusbriefe lest, also immer wieder, ist das wirklich ein wichtiges Thema. Nur warum spricht Paulus über Rechtfertigung aus Glauben? Ja, damit wir eine Grundlage haben für berechtigte Heilsgewissheit. Warum spricht Paulus über Erwählung? Ja, damit bestimmte Leute, die sich für gerettet halten, es nicht weiterdenken. Wenn sie zum Beispiel denken, ja, weil ich einer bestimmten Tradition angehöre, weil ich jüdisch bin oder reformatorisch, was auch immer, bin ich gerettet. Nee. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus. Jetzt will ich versuchen, natürlich den Schwerpunkt auf, eben so wie ich es im Predigtthema genannt habe, den Schwerpunkt auf einer berechtigten Heilsgewissheit zu legen. Ich gehe davon aus, alle, die hier sitzen, haben Grund dazu, berechtigte Heilsgewissheit zu haben. Wenn nicht, falls nicht, ja, mal schauen, ne? Also, der erste Punkt. Berechtigte Heilsgewissheit kannst du dann haben, wenn du im Blick auf deine Errettung allein auf Jesus Christus vertraust. Ich lese mal den ersten Vers, Galater 5, Vers 1. Es ist Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Bleibt daher fest im Stand der Freiheit stehen und lasst euch nicht wieder ein Joch auflegen, das euch zu Sklaven macht. Ne, Paulus gebraucht hier das Bild von einem Joch und wahrscheinlich greift er hier eine bewusste Redeweise auf, die damals im frühen Judentum verbreitet war. Da sprach man von dem Joch des Gesetzes, das Gott seinem Volk auflegt. Und die Überzeugung war, das Joch des Gesetzes ist ein gutes Joch. Also ein Joch, das uns in die Freiheit führt. Und mit Freiheit meinte man, also dieses Joch lässt uns unter Gottes gnädiger Herrschaft leben. Ne, also Freiheit ist weder für Paulus noch für seine Gegner irgendwie ein etwas, wo es um unsere eigene Selbstbestimmung geht oder so. Ne, es geht darum, es geht um die Freiheit, unter der gnädigen Herrschaft Gottes zu leben. So. Und die Gegner, mit denen Paulus sich auseinandersetzt, das sind eben die, die behaupten, ja, unter dem Gesetz leben wir und erleben wir Gottes gnädige Herrschaft. Und Paulus sagt, nein. So, und dann kommt Paulus richtig in Fahrt. Vers 2, beachtet, dass ich Paulus es bin, der euch mit folgenden Worten warnt. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Also die Beschneidung steht hier stellvertretend für den bewussten Schritt, dass man sich unter das Gesetz begibt. Paulus hat kein Problem damit, zum Beispiel den, jetzt weiß ich, Timotheus oder Titus beschneiden. Timotheus, ne? Und zwar aus dem Grund, damit es in der Mission bei den Juden keine unnötigen Probleme gibt. Also es geht nicht um diesen Akt der Beschneidung an und für sich, sondern es geht hier darum, was er symbolisiert. Und er symbolisiert hier den Gang unter das Gesetz, also den man ganz bewusst vollzieht. Ne? Also da kommen diese jüdischen, christlichen Leute aus Jerusalem in die Gemeinden nach Galatien und sagen denen, ihr glaubt an Jesus, das ist wunderbar, aber ihr müsst noch einen Schritt weiter gehen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch unter das Gesetz begeben, um dort unter dem Gesetz Gottes Gnade in vollkommener Weise zu erleben. Paulus sagt dagegen, Vers 3, ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, also noch einmal mit Nachdruck darauf hin, dass er sich damit verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott als gerecht bestehen wollt, dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und seid aus der Gnade gefallen. Paulus erklärt hier den Galatern etwas, was sie selber nicht wissen. Also die Galater denken, weil die Leute aus Jerusalem und Judäa ihnen das so erzählt haben, es ist miteinander vereinbar, an Jesus zu glauben und sich unter das Gesetz zu begeben. Es ist vereinbar, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen und gleichzeitig einen, ich sag mal, verdienstlichen Gedanken mit beizumischen. Also dieser verdienstliche Gedanke besagt, wenn Gott mich am Ende rettet, ja, dann ist das natürlich Gnade, aber er stellt mir auch gewisse Gehorsamsleistungen in Rechnung. Und Paulus macht hier klar, wer diesen Schritt vollzieht, hat sich von Christus gelöst, er ist aus der Gnade gefallen, was ihm selber gar nicht bewusst ist, ne? Ja, es ist schon ein bisschen beängstigend, wie deutlich Paulus hier spricht. Also wenn wir das auf unsere Gemeindelandschaft übertragen, besagt es so viel wie, wo immer jemand meint, also er könne die Gnade Gottes und den Glauben an Christus verbinden mit irgendwelchen verdienstlichen Dingen, der hat Christus nicht mehr. Also vielleicht bildlich gesprochen, er glaubt, dass er Christus quasi vereinnahmen kann und mitnehmen kann in den Bereich, wo auch verdienstliche Werke gelten. Und Paulus sagt ihnen, Christus kommt nicht mit. Der bleibt außen vor stehen. Ihr denkt, dass ihr ihn noch bei euch habt, er hat euch längst verlassen. Und das ist das Problem, wo immer man die Rechtfertigung aus Glauben nicht verstanden hat. Das ist das Problem im Katholizismus, das ist auch das Problem in manchen evangelischen, freikirchlichen Gemeinden, wo zu dem Glauben an Christus dieses verdienstliche Element hinzutritt. Vers 5 schreibt Paulus dann, wir hingegen, also hier eben hat er die Galater noch eindringlich gewarnt und jetzt versucht er sie zu vereinnahmen, in der Hoffnung, dass sie doch eigentlich auch dasselbe glauben wie er. Wir hingegen warten, wie es der Geist bewirkt und durch den Glauben sehnsuchtsvoll darauf, dass sich unsere Hoffnung auf die Gerechtigkeit erfüllt. In Jesus Christus nämlich spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten oder unbeschnitten ist. Was allein zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Also Paulus spricht ja von der Hoffnung auf die Gerechtigkeit. Und er bringt hier diese Spannung zum Ausdruck, in der Christen leben. Christen sind gerettet und werden gerettet. Sie sind gerechtfertigt und werden gerechtfertigt. Sie sind erlöst und sie werden erlöst. Ne? Beides Aussagen, die man häufig findet im Neuen Testament. Ne? Christus ist für uns gestorben, Vergangenheit. Er hat das Werk vollbracht und er kommt wieder und vollendet die Herrschaft Gottes. Und in dieser Spannung leben wir. Also Paulus geht hier von einer Tatsache aus, die er jetzt nicht extra zur Sprache bringt, die wir aber mitdenken müssen, ne? Die Frage ist ja, also was ist jetzt eigentlich an dem Gesetz, was Gott mal offenbart hat, so verkehrt? An dem Gesetz ist an und für sich nichts verkehrt. Man muss es richtig verstehen. Und im Alten Testament haben doch gläubige Leute irgendwie unter dem Gesetz gelebt, oder? Da hat Gott am Berg Sinai mit den Israeliten einen Bund geschlossen und dann lebten sie auch unter diesem Bund und haben unter dem Gesetz auch Gottes Gnade erfahren, oder nicht? Paulus würde dem zustimmen und sagen, ja, das stimmt. Aber mit Christus ist jetzt eine neue heilsgeschichtliche Situation entstanden. Da gilt jetzt entweder oder. Also wenn jemand jetzt die Gnade Gottes erfahren will, da könnten diese jüdischen Christen sagen, ja, das war doch unter dem Gesetz auch möglich. Ne? Unter dem Gesetz gab es Gnade Gottes und die wurde so ein bisschen verbunden mit Gehorsam. Und Paulus sagt, seitdem Christus gekommen ist, gibt es das Element der Gnade unter dem Gesetz nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch diesen Aspekt des Gehorsams. Ist das deutlich? Also seitdem Christus gekommen ist, ist klar, also Gnade und Vergebung gibt es nur noch in Christus. Die Forderungen Gottes gibt es nach wie vor aus dem Gesetz. Die sind heilig, gerecht und gut. Wenn jemand sich darunter begeben will, muss er aber vor Augen haben, es gibt jetzt auch keine Gnade mehr dann unter dem Gesetz. Also er ist dann verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Weil Christus folgt ihm nicht, wenn er sich unter das Gesetz begibt. Er steht alleine da unter dem Gesetz. Und das weiß er nicht. Und man muss es ihm sagen. Das ist das, was Paulus hier vollzieht. Viele Menschen, die haben Christus nicht wirklich und sie denken, dass sie ihn haben. Und man muss irgendwie an sie rankommen und ihnen das ausreden, dass sie Christus haben. Christus haben wir allein im Glauben, nicht durch irgendwelche Verdienste unsererseits. Und der Glaube, wie gesagt, ist kein Verdienst unsererseits, welches wir erbringen, um mit Christus vereint zu sein. Der Glaube ist das von Gott verordnete Mittel, der Glaube ist von Gott geschenkt. Durch den Glauben vereint Gott uns mit Christus. Vers 7. Ihr seid doch so gut gelaufen. Wer hat euch da nur ein Hindernis in den Weg gelegt, damit ihr nicht mehr der Wahrheit gehorcht? Dass sie euch überreden, kommt nicht von dem, der euch ruft. Ihr kennt das Sprichwort. Eine kleine Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Eine kleine Menge Sauerteig, das münzt Paulus wahrscheinlich, also nicht auf, also eine geringfügige Irrlehre reicht schon aus, um eine Gemeinde zu zerstören. Was er sagen will, ist wahrscheinlich, es reichen wenige Irrlehrer mit schwerwiegenden Irrlehren, die können ganze Gemeinden zerstören. So ist es wohl gemeint von Paulus. Ne, weil in gewisser Hinsicht ist Paulus, wenn es um die Frage danach geht, wie sollen Christen leben, relativ entspannt. Also dürfen jüdische Christen koscher leben? Römer 14 und 15 sagt Paulus, na klar dürfen sie das. Sie dürfen nur nicht ein Gesetz für andere draus machen. Aber wenn sie, Klammer auf, fälschlicherweise immer noch denken, sie müssten koscher leben, man kann sie nicht mit Gewalt austreiben. Aber ist in Ordnung, also, Vers 10. Im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass ihr nicht anders denkt. Aber wer auch immer euch in Unruhe versetzt, sie werden ihrer Verurteilung nicht entgehen. Und mit der Verurteilung ist hier die endgültige Verurteilung im letzten Gericht gemeint. Vers 11, liebe Brüder und Schwestern, mir wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Aber warum werde ich dann noch verfolgt? Dann wäre doch das Ärgernis, nämlich das Kreuz, beseitigt. Sollen die, die euch bearbeiten, doch so weit gehen und sich entmannen? Paulus redet hier sehr drastisch, ne? Also, wenn die so viel Wert drauf legen, dass jemand beschnitten wird, um richtig vor Gott dazustehen, ja, also dann richtig. Also der erste Punkt, berechtigte Heilsgewissheit kannst du dann haben, wenn du im Blick auf deine Errettung allein auf Jesus Christus vertraust. Und es ist wichtig, dass du dich an kein Gesetz bindest, das irgendwie fromm daherkommt und meinst, also dieses Gesetz, diese Ordnung musst du einhalten, um richtig vor Gott dazustehen. Das, was entscheidend ist, ist Christus und das, was er seinen Jüngern sagt, also die Unterweisung von Christus. Der zweite Punkt, berechtigte Heilsgewissheit erfüllt dich dadurch, dass du in der Liebe Gottes lebst. Also nach dem Glauben an Jesus kommt jetzt die Liebe. Vers 13, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nun von Gott zur Freiheit berufen worden, aber gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um ein solches Leben zu führen, welches dem Fleisch entspricht, sondern in Liebe dient einander als Sklaven. Mit Fleisch meint Paulus den normalen Menschen, der so aus dem Bauch heraus das tut, was ihm gefällt. Der also so lebt, wie es Gott nicht gefällt. Selbstbestimmt. Manche offensichtlich gottlos und böse, bei anderen kommt das nicht so deutlich zum Vorschein. Für Paulus ist jetzt wichtig, damit jemand seinem Fleisch entkommt, also seinem Antrieb zum selbstbestimmten Leben, hilft es ihm nicht, dass er sich unter das Gesetz begibt oder dass er sich irgendeiner frommen Forderung aussetzt. Das Fleisch wird dann auch unter dem Gesetz sein Leben bestimmen. Was setzt Paulus dem entgegen? Die Liebe. Vers 14 sagt er, denn das ganze Gesetz ist erfüllt in dem einen Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt zitiert Paulus ja selber einen Vers aus dem Gesetz. Und dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist doch aus dem Gesetz. Es ist das wichtigste Gebot aus dem Gesetz, welches das Leben, das Verhalten zum Mitmenschen betrifft. Aber jetzt sagt Paulus, das ganze Gesetz ist erfüllt in dem einen Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, das Gesetz ist in denen erfüllt, die an Jesus glauben. Warum? Vers 6, in Jesus Christus spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten oder unbeschnitten ist. Was allein zählt, ist der Glaube. Und dann kommt's, der durch die Liebe wirksam ist. Also die Liebe kommt aus dem Glauben. Später macht Paulus noch deutlich, durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe, die Gott den Glaubenden schenkt durch seinen Geist, die ist die Erfüllung des Gesetzes. Also nicht in dem Sinne, dass jetzt die Gläubigen darauf achten müssen, dass sie ja perfekt lieben. Darum geht es nicht. Sondern, dass sie in der Wirklichkeit der Liebe leben. Also, dass sie quasi Gott in der neuen Schöpfung, die mit Christus angebrochen ist, ja, ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen. Also ne, mit allen Schwierigkeiten und Brüchen und Unzulänglichkeiten, die es immer noch geben wird. Entscheidend ist, dass sie in der neuen Schöpfung in Christus angesiedelt sind. Da gibt Gott ihnen seinen Geist, da erfüllt er sie mit seiner Liebe. Und das erfahren sie auch. Und wenn Gott durch seinen Geist die Erfüllung des Gesetzes bewirkt, ohne dass ich mich dem Gesetz unterstelle, ja, daraus folgt doch, also warum begebe ich mich dann überhaupt noch unter das Gesetz? Wenn Gott außerhalb des Gesetzes, außerhalb jeglicher Forderungen, das bewirkt, was ihm gefällt, ne, dann muss ich doch zusehen, dass ich einfach an Christus bleibe, im Glauben mit ihm vereint bin. Ja, das Gegenstück, Vers 15, wenn ihr euch aber gegenseitig beißt und in Stücke reißt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr euch noch gegenseitig zerstören. Und da hat Paulus wahrscheinlich auch bestimmte Dinge vor Augen, die sich da in den Gemeinden gerade abspielen. Die Gemeinden stehen davor, sich durch Streit zu spalten, sich gegenseitig zu zerstören. Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Wenn man sich unter eine Forderung von Gesetzen begibt, dann fängt man damit an, sich zu messen. Dann meint der eine, er sei den Forderungen sehr gut nachgekommen bisher, und meint andere stünden demgegenüber noch weit zurück. Wenn sich Gemeindeglieder aber darauf besinnen, was Gott ihnen durch seinen Geist schenkt, so wie er will, allen voran die Frucht der Liebe, dann sind sie im Frieden beieinander. Keiner verurteilt den anderen, sondern wenn er sieht, der hat Schwierigkeiten in seinem Leben, da weiß er, ich muss für ihn noch mehr zu Gott beten, damit Gott ihm seinen Geist gibt, ihn im Glauben stärkt, damit die Frucht hervorkommt, die Gott verherrlicht. So, und jetzt haben wir ja Pfingsten, der dritte Punkt. Durch seinen Geist bewirkt Gott in dir ein Leben in Liebe, wodurch die Vorfreude auf die Vollendung geweckt wird. Vers 16. Ich fordere euch also auf, führt euer Leben durch den Geist. Dann werdet ihr nämlich nicht der bösen Leidenschaft des Fleisches nachgeben. Denn das Fleisch begehrt die Dinge, die gegen den Geist gerichtet sind. Und der Geist begehrt Dinge, die gegen das Fleisch gerichtet sind. Die zwei liegen miteinander im Streit, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Auf diese Verse werde ich ein bisschen genauer eingehen. Das ist so der Abschnitt, der am meisten darüber sagt, über den sogenannten Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und da gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Deutungen. Also, und das geht vor allem um diesen Ausdruck, so dass ihr nicht, also Geist und Fleisch, der Heilige Geist und das Fleisch in uns, diese gottfeindliche Macht, die kämpfen miteinander. Und das hat die Folge, dass wir nicht das tun, was wir wollen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das, was wir wollen, ist das Gute. Eigentlich wollen wir das Gute, aber weil die beiden miteinander im Kampf liegen, tun wir das Gute nicht, sondern das Böse. Diese Deutung ist gerade unter, ich sag mal, reformatorischen Christen beliebt. Ne? Hinweis auf Martin Luther. Christen sind Gerechte und Gottlose zugleich. Dem ich grundsätzlich zustimme, aber an dieser Stelle ist davon nicht die Rede. Es ist, wenn Paulus wirklich sagen will, also der Geist und das Fleisch kämpfen gegeneinander, und die Folge davon ist, das Gute, das wir eigentlich tun wollen, tun wir nicht. Ja, was habe ich denn überhaupt zu erwarten vom Heiligen Geist? Also wenn der gegen das Fleisch kämpft und als Ergebnis kommt raus, ich tue nicht das Gute, was ich will, ja, dann bin ich arm dran. Nach der zweiten Deutung, die ist schon besser, geht es darum, dass wir das Böse, was wir eigentlich tun wollen, nicht tun. Demnach würde Paulus hier schon andeuten, also wenn der Heilige Geist und unser Fleisch, wenn die miteinander im Kampf liegen, dann ist doch wohl klar, wer gewinnt, oder? Das muss doch der Geist sein, der die Oberhand gewinnt. Und diese Deutung passt auch zu Vers 16, ne? Ich fordere euch auf, führt euer Leben durch den Geist, dann werdet ihr nämlich nicht der bösen Leidenschaft des Fleisches nachgeben. Sagt er klipp und klar. Also wenn die beiden gegeneinander kämpfen, ist klar, wer gewinnt. Das ist der Heilige Geist. Danke. Die dritte und beste Deutung ist wohl die, dass Paulus hier das bewusst offen lässt. Also was ist das, was wir wollen? Ist es das Gute oder das Böse? Lässt er offen, und er will wahrscheinlich sagen, also das, was er hier sagt, soll zugleich eine Ermutigung für Christen sein und eine Warnung für diejenigen, die sich unter das Gesetz begeben wollen. Und deswegen lässt das offen. Das heißt so viel wie, Leute, der Heilige Geist und das Fleisch, das sind beides Mächte, die sind stärker als wir. Wenn ihr euch also in den Bereich begebt, wo das Fleisch regiert, nämlich unter dem Gesetz, dann habt ihr keine Chance, dem Fleisch zu widerstreben. Und dann setzt Paulus aber in Vers 18 ein mit einem Aber. Wenn ihr aber euer Leben vom Geist bestimmen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann herrscht auch das Fleisch nicht über euch. Also wenn es eine Macht gibt, die das Fleisch wirksam bekämpft und besiegt, dann ist es der Heilige Geist. Und Paulus geht hier nicht davon aus, dass sich das in einem Überflieger-Christentum zum Ausdruck bringt. Ne? Also es gibt keine perfekten Christen hier auf der Erde. Aber Paulus geht wirklich davon aus, also Christen, die mit Jesus vereint sind im Glauben, die erfahren wirklich Veränderung. Diese Veränderung müssen sie nicht selber ständig wieder bemessen, nach Art eines Gesetzes, so nach dem Motto, wie stark hat mich der Heilige Geist heute verändert, um daraus wieder die Heilsgewissheit abzuleiten, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ne? Das, was der Heilige Geist auch immer mit schenkt, ist eine Selbstvergessenheit. Also, dass man auf Christus blickt. Und auch immer wieder mal dankbar wahrnimmt, ach ja, bestimmte Dinge haben sich bei mir verändert. Durch Gottes Gnade. Dafür braucht man sich dann nicht zu schämen. Ja, Paulus gibt sich jetzt noch Mühe, auf der einen Seite das zu beschreiben, was das Fleisch hervorbringt und das, was der Geist Gottes hervorbringt. Und er stellt das den Galatern und uns vor Augen, auch im Blick auf Heilsgewissheit. Ne? Also wenn jemand sieht, also das, was ich in meinem Leben vor allen Dingen wahrnehme, ist das, was das Fleisch hervorbringt, dann würde Paulus schon sagen, ja, dann musst du schon in Frage stellen, wie das mit deinem Glauben an Jesus bestellt ist. Nur auf der anderen Seite, ne, wenn du die Frucht des Geistes in deinem Leben wahrnimmst, kannst du daraus ableiten, dass Jesus Herr deines Lebens ist. Nochmal, es geht hier nicht um Schwarz und Weiß. Paulus fängt mit den Werken des Fleisches an, Vers 19. Die Werke, die das Fleisch hervorbringt, sind euch bekannt. Mit anderen Worten, ihr habt da drin gelebt, bevor ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid. Sexuelle Unmoral, sexuelle Unreinheit, zügelloses Leben, Götzendienst, magische Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen und Neid, Trinkgelage, zügellose Feierlichkeiten und noch anderes mehr. Ich habe euch das schon gesagt und ich wiederhole es nochmal, diejenigen, die solche Dinge tun, werden nicht am Königreich Gottes teilhaben. Also Paulus gibt ja schon zu erkennen, also zeige mir einen bestimmten Menschen, der also offensichtlich gottlos lebt, und ich kann dir sagen, der ist natürlich nicht gerettet. So wie er lebt, zeigt er, dass das, was ihn beherrscht, sein Fleisch ist. Und Paulus legt hier den Schwerpunkt auf ja, so ein knappes Dutzend, also quasi in der Mitte drinne, sind es Sünden, die den zwischenmenschlichen Bereich anbetreffen. Darauf legt er hier den Schwerpunkt und hat wohl vor Augen, dass das jetzt Einzug gehalten hat in den Gemeinden von Galatien. Statt dass sie einander Liebe erweisen, versucht jetzt einer den anderen zu übertrumpfen und zu richten. Rechthaberei zum Beispiel, Wutausbrüche, Feindseligkeiten, Spaltungen, Zerwürfnisse. Demgegenüber stellt Paulus dann, Vers 22, die Frucht des Geistes besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all diese Dinge ist kein Gesetz gerichtet. Und für unseren Zusammenhang hier, mir soll es ja vor allem um Heilsgewissheit, um berechtigte Heilsgewissheit gehen, da stellt Paulus als die beiden Früchte des Geistes voran, neben der Liebe die Freude. Also, wer Gottes Liebe erfährt, freut sich. Er freut sich, dass er die Gemeinschaft mit Gott erleben darf. Wenn jemand durch die Liebe Gottes dazu befreit wird, andere zu lieben, freut er sich auch. Weil er merkt, ich bin befreit von manchen Dingen, die das Fleisch mir ohne den Glauben an Jesus aufgedrückt hat. Also unnötige Streitigkeiten, Hochmut, Prahlerei. Also Liebe und Freude. Die Freude hat bei der Heilsgewissheit, spielt insofern eine große Rolle, weil es geht bei der Heilsgewissheit nicht so sehr um die Gewissheit, dass irgendein Ticket in den Himmel gebucht ist. Heilsgewissheit ist in seinem Kern eine Vorfreude auf die Vollendung, die daraus erwächst, dass man hier jetzt schon eine wirkliche Gemeinschaft mit Gott erfährt, durch seinen Heiligen Geist. Diese Freude ist nicht vollkommen, aber es ist eine wirkliche Vorfreude auf die Vollendung. Es ist besonders Jesus, der im Lukas-Evangelium immer wieder darauf zu sprechen kommt, auf die Frage, also auf die Tatsache, also wo dein Herz ist, oder wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also das, was oder wem du den größten Wert beimisst, da bist du mit deinem Herzen. Da sehnst du dich nach, da streckst du dich nach aus. Wenn das zum Beispiel Geld und Wohlstand ist, ja, dann weißt du, das ist dein Gott. Wenn es aber die Vollendung der Herrschaft Gottes ist, wonach du dich sehnst, dann weißt du, du liebst Gott. Also Liebe und Freude, ne? Also das, was man liebt, daran erfreut man sich. So kann man sagen, ist der Zusammenhang. Und dann zählt Paulus viele Eigenschaften auf, die eben auch das zwischenmenschliche Zusammenleben in der Gemeinde betreffen. Frieden, gemeint ist Frieden untereinander. Bereitschaft, Sünden zu vergeben. Geduld. Also Geduld auch in dem Sinne, ich messe den Bruder oder die Schwester nicht nach Art eines Gesetzes und so nach dem Motto, wenn er ein bestimmtes Raster nicht erfüllt, dann kommt das Fallbeil. So, ne, so nach dem Motto, dann ist jemand abgefallen vom Glauben. Hat zum x-ten Mal eine bestimmte Sünde wiederholt, hat zwar wieder um Vergebung gebeten, aber irgendwann ist Schluss. Das darf nicht sein. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all diese Dinge, sagt Paulus am Schluss, ist kein Gesetz gerichtet. Heißt so viel wie, das, was Gott durch seinen Geist in unserem Leben bewirkt, bemisst er selber nicht nach Art eines Gesetzes. Deshalb müssen wir es auch nicht tun. Also etwas nach Art eines Gesetzes bewerten, heißt so viel, also wenn ich so und so viel an Wirken des Heiligen Geistes wahrnehme, dann bin ich gewiss, dass es wirklich Gott ist, der hier bei mir wirkt. Das verführt wieder zur Nabelschau. Wir sollen aufhören damit, uns nach Art eines Gesetzes zu bewerten und anzuschauen, uns selbst und auch andere. Ne? Also wenn jemand das sagt, ich glaube, dass Jesus der Herr ist, der sein Leben für mich gegeben hat, dann glauben wir ihm das erst einmal. Und erachten ihn als Bruder und als Schwester. Klar, es hört dann irgendwann auf, wenn jemand meint, den Glauben an Jesus damit verbinden zu können, ein Leben in Sünde zu rechtfertigen. Aber das können wir dann daran erkennen, wenn jemand irgendwann aufhört, um Vergebung zu bitten. Gott und seinen Nächsten. Solange jemand immer wieder um Vergebung bittet, ist er ein Bruder, ist er eine Schwester. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr alle Heilsgewissheit habt, wenn sie berechtigt ist. Ich gehe mal davon aus, sie ist berechtigt. Es kann sein, dass jemand von euch berechtigterweise Heilsgewissheit haben könnte und hat sie nicht. Also dem Betreffenden wollte ich unterstützen, dass er Heilsgewissheit kriegt. Sollte jemand da sein, der zu Unrecht meint, er sei gerettet, was ich nicht glaube, aber nur für den Fall, der möge sich den Schuh anziehen, der ihm passt. Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr euch gegenseitig darin fördert, in der gemeinsamen Vorfreude auf die Vollendung, dann wenn Jesus wiederkommt. Ne, ihr wisst, worum es jetzt geht in der Zeit dazwischen. Es geht darum, Christus zu dienen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht darum, Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Und es geht darum, dass ihr den Menschen zeigt, ihr seid neue Schöpfung. Hier ist Gottes Geist wirksam. Amen.